Heute bei Was ist los zu Gast? Dietmar Vogelmann. Was er so macht und was er zu erzählen hat, werdet ihr gleich erfahren. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und sehr interessant. Herzlich willkommen bei Was ist los?
Ja, Markus, danke, dass ich hier sein darf. Freut mich.
Ja, ich habe es noch gar nicht verraten, aber Bauer ohne Hof ist auch so dein Begriff, wie du dich nennst.
Jawohl, genau.
Wie kam es dich? Ich meine, wie kam es zu der Idee? Du hast noch ganz andere Projekte, wie wir haben es hier, wir sehen es hier, ein Cider, kommen wir später natürlich auch zu
Genau,
sprechen,
ja.
aber wie kam es denn die Idee, dich so zu nennen? Und was ist denn auch,
Bauer
ja,
ohne
der
Hof.
Bauer ohne
Ja,
Hof?
was das ist, das spannend. Also, ich muss ein bisschen ausholen. Ich
Ah ja,
habe
noch gar nicht gesagt, Auswaldbronn.
Oswaldbronn, genau, richtig.
Ganz wichtig auch.
Ja, zugezogen, aber es zählt.
Zählt.
Genau, ich habe jahrelang im Ausland gearbeitet, 10 Jahre in Vietnam gelebt und bin mit einer Vietnamesin zusammen. Wir haben einen Sohn zusammen, wir haben eine Tochter zusammen und unser Sohn ist in Vietnam geboren. Und als er 5 wurde, haben wir uns so langsam Gedanken gemacht, okay, was machen wir? Schulbildung und so ist in Deutschland immer noch ein Stückchen besser wie in Vietnam und haben uns dann halt entschieden, okay, wir kommen nach Deutschland zurück. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Pforzheim und habe dann gesagt, immer wenn ich, also sollte ich mal wieder nach Deutschland zurückkommen, will ich dahin, wo meine Familie wohnt. Und so kam dann ja Ettlingen-Waldbronn zustande, weil es noch so eine angenehme Strecke nach Hause war. Und genau, ich bin gelernter Hotelfachmann, habe damals in dem Hotel gearbeitet. Ist natürlich nicht so einfach, von Jahre Ausland wieder in Deutschland Fuß zu fassen.
Glaube ich, ja.
Und habe immer dann so ein bisschen was gesucht, wo ich mich ja, auslassen kann, wo ich sage, okay, das mein Hobby so ein bisschen nachgehen kann. Und da bin ich auf die Landwirtschaft gekommen. Ich habe nie was damit zu tun gehabt. Ich habe auch keine Hofstelle. Meine Eltern haben nichts. Ich habe mir dann damals 2, 3 Grünflächen gemietet, viel über YouTube gelernt, wie das alles funktioniert. Und habe dann einfach ins Blaue hinein das einfach mal angefangen, auch mit der Hühnerhaltung hauptsächlich. Ich habe dann aus meinen Eiern Nudeln produzieren lassen, habe dann Fleischhähnchen, ja, Freilandhühner quasi angeboten. Und da ich ja keine eigene Hofstelle hatte, habe ich mich quasi Bauer ohne Hof genannt. Und weil ich dachte immer, das ja, Marketing ist auch ist ein ganz interessantes Thema.
Natürlich.
Und ja, dass man irgendwie einen Bezug dazu hat, dass man weiß, um was geht es eigentlich? Freilandhaltung, Landwirtschaft, genau. Und so kam das Bauer ohne Hof zustande.
Also braucht man wirklich, um Bauer oder eigentlich Landwirt zu sein, gar keinen Hof. Nicht unbedingt.
Wenn ich jetzt das Falsche sage, dann kriege ich wahrscheinlich das ein oder andere schlechte Kommentar. Also bei mir war es nicht nötig. Also ich war offiziell gemeldet, hatte eine Betriebsnummer und alles drum und dran, habe immer noch eine. Aber natürlich, ich hatte auch, werden angerufen von den Ämtern, der eine oder andere hat gefragt, in ihrer Wohnung halten sie aber keine Hühner. Dann musste man das schon so ein bisschen erklären,
Wie
wie
das
und wo
läuft,
was das läuft,
ja
genau.
klar.
Genau.
Meine, für welche Art von Landwirtschaft stehst du? Du hast auch schon gesagt, klar, für viel für Hühner, gerade auch mit Eier und dann da das Fleisch und oder die Nudeln, das Produkt, aber was gehört da alles
Also
dazu?
mein Hauptziel war immer regenerative Landwirtschaft. Also ich wollte immer weg von Monokulturen, immer große Anbauflächen, sondern immer lieber mehr verschiedene und von Symbiosen so ein bisschen leben. Ne? Also das bedeutet jetzt zum Beispiel, um auf Streuobst zu kommen, dass die Hühner unter Streuobstwiesen leben, sodass ich quasi das Obst von den Wiesen ernten kann, die Hühner halten mir die Fläche sauber. Der Dünger von den Hühnern, was sie auf der Wiese hinterlassen, wird dann entsprechend als Dünger
Für
umgesetzt.
die Bäume, für die
Genau,
Obstbäume.
das Aufscharren von den Hühnern, also die haben ja das Gras quasi umgeackert, sage ich jetzt mal, hat zu neuem Leben, hat zu Humusaufbau geführt und solche Sachen. Und da einfach diesen regenerativen den Gedanken dahinter und gar nicht so aufs Finanzielle, sondern tatsächlich eher so auf den Nutzen für die Natur.
Auf den Sinn dann.
Genau.
Kann man in Waldbronn ein guter Bauer sein?
Ja, doch. Ja. Also es hat auch ein Jahr, 2 gebraucht, bis es sich rumgesprochen hat. Aber die Resonanz war doch sehr positiv, muss ich sagen, ja.
Meine, du produzierst das Fleisch oder die Waren dann sowieso in in Freilandhaltung sowieso. Und das ist ja dann eigentlich, kann man schon sagen, wie so ein Biostandard oder vielleicht sogar besser, weil man muss ja da wahrscheinlich immer zertifiziert sein.
Genau,
Das
also
ist
ich habe
wahrscheinlich
immer
gar nicht
gesagt,
günstig, aber einfach natürlich und wie es halt
genau.
sein
Ja.
sollte,
Also ich habe immer
bestmöglich.
gesagt, es ist besser wie Bio eigentlich.
Ja.
Zertifikate konnte ich mir gar nicht leisten, beziehungsweise hat auch nie jemand interessiert. Ich habe mal beim Landwirtschaftsamt angerufen und gesagt, mit welcher Fläche ich arbeite. Das waren 5000 Quadratmeter. Die haben ja gelacht. Also da wurde ich ja gar nicht ernst genommen, weil es ja gar nicht um Hektar geht, sondern es ging ja noch um tausende Quadratmeter.
Ja.
Und von daher mir war der Bezug zum Endkonsumer, zum Endkunden immer wichtiger wie irgendwelche Zertifikate. Also, dass die Leute mich kennen, ich habe auch immer alle eingeladen. Wir hatten so Hühnerpatenschaften zum
Ja,
Beispiel.
ja.
Na, da konnte man am Anfang des Jahres einen Huhn mieten und jede
Hat
Woche
dann
Eier
Eier geholt,
abholen.
ja.
Genau. Und das ist super angekommen und so einfach so das Transparent so ein bisschen an die Leute ranbringen.
Wie wichtig ist für dich die artgerechte Haltung?
Sehr wichtig. Also ist tatsächlich, wenn man sich auch so ein bisschen auskennt und auch mal selber das angeguckt hat und gesehen hat, wie das eigentlich alles funktioniert, ist es doch schon sehr wichtig, ja.
Ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, dass manche auch vielleicht oft ein bisschen schlecht über dieses Bio reden, auch wenn es viel gefragt ist, weil es einfach so doch schon gerade im Supermarkt oder in diesem Mainstream angekommen ist. Merkst du persönlich als Direktvermarkter auch was, dass das halt so dieses Mainstream ist? Oder ist das bei dir eher als kleiner Bauer, sag ich mal, gar nicht so, weil du eher wirklich so diesen persönlichen Kundenkontakt hast?
Also ich wurde schon oft nachgefragt, ob das Bio ist. Ich hatte auch den einen oder anderen Kunden, also ich habe es ja über Wochenmärkte meistens vertrieben tatsächlich. Ich war auch nicht der günstigste, das muss man auch dazu sehen. Wenn
Klar.
dann die Leute sagen, okay, das ist aber relativ teuer und es ist kein Bio, dann habe ich auch immer gesagt, also man kennt mich, Sie können gern vorbeikommen,
Ja.
sich also ein eigenes Bild von dieser ganzen Geschichte machen. Der eine oder andere hat es tatsächlich dann auch wahrgenommen.
Klar.
Für mich ist, ja, also es gibt Bio, was gut ist, also so diese Demeter oder Bioland oder sowas in die Richtung, da kann man tatsächlich dahinter stehen. Eine EU-Zertifizierung, das kriegt heutzutage fast jeder. Ja, ich glaube, da ist ja mehr Schein wie Sein, würde ich es jetzt mal so
Na
nennen.
klar. Wo siehst du bei der Landwirtschaft die größten Probleme? Ich meine, man hört da immer wieder, gerade bei den Größeren, natürlich geht es da hauptsächlich um Geld oder um viel Geld, aber dass viele, sei es ja, egal in welcher Art, ob das jetzt Gemüseproduzent ist oder ob es in der Viehhaltung oder Milchproduktion, da sterben die Bauern immer mehr aus. Wo siehst du da das große Problem?
Also ich finde, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Also wir Deutschen beschweren uns immer ganz gerne sehr viel. Und ich habe so ein bisschen eine Perspektive vom Ausland auch, was teilweise gar nicht schlecht ist, das mal von einem anderen Blickwinkel zu sehen. Und auch nicht den Blickwinkel eines Landwirts, sondern den Blickwinkel eines Quereinsteigers, sage ich jetzt mal. Und es ist schon so, dass der Konsument in Deutschland sehr anspruchsvoll ist, aber er möchte alles haben, er möchte es aber nicht sehen. Also das war eins meiner Probleme zum Beispiel. Ich brauche eine gewisse Anzahl von Hähnchen im Freiland, die eine Fläche brauchen. Masthähnchen zum Beispiel, die brauchen generell nicht viel Platz. Also das heißt, es ist nur eine Fläche von 9 Quadratmeter, wo 50 Tiere drauf sind, die aber regelmäßig verschoben werden, sodass die quasi immer neue Fläche unter sich haben. So. Und das klingt jetzt natürlich viel für einen normalen Verbraucher, sage ich jetzt mal. Wenn man jetzt aber sieht, dass man laut Vorschriften 9 Hühner pro Quadratmeter halten darf, ist es schon wieder relativ wenig. Natürlich, wenn man das nicht gewohnt ist, so ein Anblick, schaut es immer so aus und denkt, ah, war so viele Tiere auf einem Haufen. Masthähnchen, die bewegen sich nicht, die wollen sich nicht bewegen. Da ist ja die nehmen ja zu, die sind darauf gezüchtet, ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist ja mal dahingestellt. Aber man hat ja doch schon so ein bisschen so einen wirtschaftlichen Gedanke dahinter. Und oft wird aus Verbrauchersicht her das gar nicht so realisiert, welche Arbeit so dahinter steckt eigentlich. Sondern man möchte günstig essen, man möchte jeden Tag Fleisch essen. Warum jetzt ein Kilo Hähnchenbrust 35 Euro kostet und bei Aldi kriege ich sie für 9,99 nachgeschmissen.
Alles Angebot und Nachfrage.
Genau, ja. Und ich habe damit auch überhaupt kein Problem. Ich habe auch immer gesagt von wegen, okay, es gibt Kunden, die das möchten und es gibt Kunden, die das nicht möchten. Ich habe aber auch nicht die Zeit und das ist für die Landwirte, die das gleiche Problem haben, das jedem zu erklären, warum ich Sachen wie mache.
Ja, klar.
Und im Endeffekt will jeder davon leben. Ein Landwirt, der arbeitet 20 Stunden am Tag. Also da ist die Familie hinterher. Das ist im, also normale, kleinere Betriebe, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja, klar.
Die arbeiten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Und es ist oft eine Arbeit, wo...
7 Tage die Woche.
Genau. Du hast keinen Urlaub, hast keine Ferien. Wenn du Tiere hast, kannst du sowieso nicht weggehen.
Ja.
Und da fehlt einfach so ein bisschen die Wertschätzung. Und ja, ich glaube, dass da viele Landwirte auch sagen, okay, ich schließe lieber meine Tore. Ne? Also lieber mache ich das entweder das oder ich mache es hinter verschlossenen Toren, sodass dass die Leute gar nicht so richtig einen Einblick haben in diese Landwirtschaft. Und ziehe halt mein Ding durch und ich wollte es halt tatsächlich transparent machen. Mhm. Ich bin aber auch auf das ein oder andere Gespräch am Feldrand gestoßen, wo ich denke, ja gut, also ihr wollt immer alles, aber ihr wollt es halt nicht sehen.
Klar. Mhm. Wie funktioniert denn so ein Hühnerhotel? Wo oder so? Mhm. Erzähl mal da ein bisschen was dazu.
Wie meinst du, von der Haltung her?
Ja, also normalerweise, ich kenne es ja so, dass der Waage auch immer ein bisschen weiterzieht und
genau,
dass Hühner rein und rausgehen können.
Genau,
oder?
Genau. Also das war klar, das, also man muss unterscheiden, ein Eierhuhn ist nicht das gleiche wie ein Fleischhuhn.
Ja, klar.
Da gibt es 2 verschiedene Rassen.
Ja.
Bei Eierhühnern, ich habe da einen Bauwagen gehabt, so einen umgebauten, und der wurde halt auf der Fläche regelmäßig weitergezogen, bis, also wenn man sagt, okay, man die Grasnarbe, wenn man die nicht mehr sieht, dann wird er weitergeschoben, sodass das quasi die Fläche sich regenerieren kann und man sich dann quasi so im Kreis bewegt innerhalb von einem Jahr. Und dann gehen die Hühner bei Sonnenaufgang automatisch raus, bei Sonnenuntergang automatisch rein. Ich hatte ab und zu mal den Fuchs da abends.
Dann hat man einen Huhn gefällt.
Ja, ich sage auch immer, das ist so ein Geben und ein Nehmen.
Ja, klar,
ne? Wenn das nicht übertreibt, dann ist das von mir okay.
Ja.
Genau, aber es ist, ja.
Du hast auch einen YouTube-Channel und einen Podcast. Mhm. Da ruht es zwar leider derzeit ein bisschen, kann man sagen, aber erzähl mal da ein bisschen was dazu.
Also das YouTube hat mich auch sowieso schon immer so ein bisschen interessiert und dann dachte ich, okay, welches Thema machst du jetzt? Und dann diese Hühnerhaltung hat dann tatsächlich dazu gepasst. Und das ist einfach, ich habe mal irgendwo gelesen, wenn man was für 3 Wochen am Stück macht, hat man so eine Routine und dann wird's, vergrößert sich das immer automatisch. Und ich habe versucht, tatsächlich dran zu bleiben an dieser Geschichte und wöchentlich 2-3 Videos hochzuladen, gerade von dem, was ich mache. Und das ist eigentlich ganz gut angekommen. Also tatsächlich, ich glaube, mittlerweile bin ich bei 2700 Abonnenten.
Geht es da wieder weiter?
Irgendwann geht es wieder weiter, ja. Jetzt also mit einem anderen Thema dann.
Ich hatte auch mal eine Zeit, ist mir alle. Ne? Du bist sehr viel auch auf Märkten unterwegs, klar, Direktvermarkter.
Ja.
Wie sind so da die Leute drauf? Sind die gerade auf Märkten so? Also open-minded, sag ich mal?
Ja, doch. Also das kommt tatsächlich von Markt zu Markt, ist es unterschiedlich. Also ich bin diese Genusstage in Karlsruhe mit dabei zum Beispiel, in der Stadtmitte. Ich mache aber auch den ein oder anderen Wochenmarkt oder die Naturparkmärkte vom Nordschwarzwald, genau. Ja. Und das ist natürlich ein anderes Klientel, wie wenn ich das in Karlsruhe mache. Ich habe so ein bisschen ein Angebot, was ich anpasse an bestimmte Situationen, an bestimmte Märkte oder Feste auch.
Ja.
Aber generell muss ich sagen, also mir macht es Spaß, ich habe immer meine Familie mit dabei. Mein Sohnemann verkauft Limo und verdient sich da immer noch ein bisschen was dazu. Und interessant ist, wenn du öfters in die gleiche Stadt kommst, weil dann fangen tatsächlich die Leute an, dich zu erkennen und kommen dann auch wieder.
Ja, also, klar, das ist eine schöne Sache. Ist für dich Bauer eine Beleidigung?
Nö, gar nicht, im Gegenteil. Also ich fand es auch immer als was Positives. Also deswegen hatte ich es ja auch tatsächlich Bauer ohne Hof.
Was glaubst du, wie sich die Landwirtschaft in den nächsten Jahren verändern wird? Weil ich meine, wenn man jetzt so 10 Jahre zurückdenkt oder 20 Jahre, hat sich das natürlich alles schon sehr, sehr, sehr verändert. Ne? Wenn man denkt, irgendwie vor 10 Jahren oder 15 Jahren hat man noch mit einem Slogan geworben, irgendwie die Milch macht's, heutzutage undenkbar wäre, wenn man jetzt schon an die neuen Alternativen denkt oder gerade mit dem auch mit dem Trend sehr viel vegetarisches Essen und so. Aber was denkst du, wie sich denn die Landwirtschaft in nächster Zeit verändern wird?
Also ich denke, dass das wie in jeder Industrie so ein bisschen ist. Also ich bin gelernter Hotelfachmann, ich habe auch Betriebswirtschaft studiert.
Mhm.
wenn man sich von einer Sache abhängig macht, kann das meistens nicht funktionieren. Also ich denke, ein Landwirt muss ein bisschen sich erweitern in seinem Feld und nicht mit der Einstellung rangehen, dass so wie es mal war, immer so weitergeht. Das ist halt oft so, der Generationenwechsel muss kommen. Mein Vater ist selbstständig oder war selbstständig, hat die Firma meinem Bruder übergeben. Und das hat auch eine lange Zeit gedauert, bis mein Vater loslassen konnte. Und so ist es in der Landwirtschaft auch, dass die ältere Generation einfach noch ein bisschen zu sehr festhält. Warum auch immer, haben sich halt was aufgebaut und die nächste Generation, die kommt, die muss freie Hand bekommen. Und ich glaube auch tatsächlich, dann kommen neue Ideen und ja, ganz neue Gedankengänge. Ich habe in meinem Podcast zum Beispiel Bauern ohne Hof, da geht es um solche Sachen. Da habe ich junge Landwirte, der eine Bienenwiese angefangen hat oder die anfangen Haferflocken oder Hafer zu säen und zu ernten, um Hafermilch zu machen. Ne, da wär eine ältere Generation wahrscheinlich gar nicht auf die Idee gekommen, und die Jungen sagen, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Und einfach auch mal, es ist oft auch eine kostspielige Sache, einfach auch mal ein Risiko eingehen und sagen, okay, ich brauche jetzt nicht meine ganze Fläche für irgendwas verwenden, aber mal einen kleinen Teil, um
Was
zu sehen, wie
ausprobieren.
dann die Resonanz dazu ist, genau. Auf der anderen Seite muss die Regulierungen müssen viel, viel weniger werden, die Bürokratie. Also
Das
das
ist
ist
schon mal so eine Sache, ne?
ja, also das ist echt krass mit klar, Tierschutzmaßnahmen und sowas, das braucht man. Das ist nicht die Frage, aber die meisten Landwirte, also die 95% Landwirte, die ich kenne, die Tierhaltung haben, die kümmern sich um ihre Tiere. Also es gibt überall schwarze Schafe, die gibt es aber in jeder Industrie.
Immer, ja.
Der Großteil macht seine Sache gerne, macht seine Sache anständig. Und ich glaube, dass man da einfach auch,
Leidenschaft ist da wichtig.
genau, die Bürokratie einfach ein bisschen weniger machen muss. Weil wenn ich schon fünf Formulare ausfüllen muss, um irgendeinen Huhn halten zu dürfen, weil ich jetzt im Stadtkreis bin und keinen Zaun außenrum machen darf oder mobile Ställe, eine
Ja, klar.
Baugenehmigung brauche, dann brauchen wir auch gar nicht mehr anfangen.
Mein, wir hatten es eben schon über deinen Podcast oder deinen YouTube-Channel. Das ist schon relativ digital, aber wie digital ist deine Arbeit als Bauer? Ich meine, als Kleinbauer wahrscheinlich noch nicht so sehr, aber erzähl mal da ein bisschen was.
Also nicht wirklich. Also ich habe meine ganz normale Vertriebskanäle online. Über die Digitalisierung in der Landwirtschaft kann ich tatsächlich eher weniger sagen. Ich bin halt auf dem Feld immer mit meiner Kamera rumgerannt und habe irgendwelche Filme gedreht.
Ja,
Und
klar.
die Nachbarn haben dann immer geguckt, was macht er
Was
denn
macht er
jetzt
da
so
wieder?
genau. Aber auch hier denke ich, dass auch für die Landwirte eine Transparenz relativ wichtig ist. Und wenn es nur ein Instagram-Account ist oder TikTok oder was in die Richtung, nimmt die Leute mit und dann verstehen sie es früher oder später.
Das muss auch irgendwie nahbar
Ja,
oder was zum Anfassen
genau,
macht,
ja.
ne? Auf jeden Fall haben wir jetzt hier auch was zum Anfassen, ne? Ein Projekt, ja, es ist nicht mehr ganz neu, aber es ist trotzdem. Ich stelle es mir jetzt gerade hoch. Ne?
Jawohl.
Ich habe selber auch schon getrunken oder die Sache getrunken. Ne? Und zwar ein Cider mit dem Namen Reingeschmeckt. Erzähl mal, wie du auf die Idee kamst. Ich meine, klar, wenn man ja als Bauer und dann auch Streuobstwiesen hat oder auf Streuobstwiesen unterwegs ist, ist das gar nicht so weit entfernt. Aber erzähl mal da ein bisschen was dazu
Also es
zu der
kam,
Geschichte.
genau, das hat alles angefangen, als mir so eine Streuobstwiese zur Bewirtschaftung angeboten wurde. Und ich habe mir dann immer Gedanken gemacht, also bei mir ging es immer darum, okay, Eier zum Beispiel, Eier verkauft jeder. Was mache ich aus einem Ei? Also mache ich entweder Eierlikör oder ich versuche mal Nudeln oder
Ja,
sowas in die
klar.
Richtung. Also ich versuche das aufzuwerten, sage ich jetzt mal. Und so war das beim Obst auch. Da dachte ich, okay, ja, Apfelsaft, das macht auch schon wieder jeder.
Ja.
Was kannst du noch machen? Obstler oder so Brände oder
Schnaps gibt's
so.
auch viel.
Ja, das ist aber auch nicht mehr so im Trend oder der Konsument nimmt
Absoffe wird
das.
doch auch immer.
Ja, aber so harte Sachen, also ich mag es zumindest nicht so. Das stimmt schon. Aber auch da ist
Klar,
das
ja.
Angebot doch schon sehr hoch und habe mich dann so ein bisschen in das Thema Cider reingelesen. Auch geguckt, wer macht das überhaupt? Ne? Also wo kann ich Cider herstellen? Habe dann glücklicherweise einen Abfüller gefunden und einer, der das für mich herstellt und der kriegt jetzt unser Obst und ich kriege die Flaschen zurück.
Also,
Genau.
das ist also wirklich dann euer Obst, dein Obst und
nicht
der
nur.
Wird,
also es, ja. ich habe eine gewisse Mindestabfüllmenge, die ich brauche, wo ich natürlich auch das Obst dazu brauche.
Klar.
Was ich nicht selber habe, kaufe ich auch dazu. Aber es kommt aus dem Landkreis Karlsruhe, es kommt aus dem Enzkreis noch so ein bisschen. Mhm. Genau.
Und wo wird es dann hergestellt? Kannst du das sagen oder ist das eher so geheim?
Das ist tatsächlich noch ein bisschen ein Betriebsgeheimnis.
Ist aber auch in der Region?
Ist auch in der Region, ja. Es bleibt alles in Baden-Württemberg. Okay. Weil das Ding ist, es gibt nicht so viele, die das machen.
Gibt es nicht so viele, okay. Ist auch bestimmt spezielles Herstellungsverfahren. Ne?
Ja, das zum einen, aber es geht mir tatsächlich eher darum, dass ich musste meine Hausaufgaben wirklich machen, um überhaupt jemanden zu finden, der das für mich abfüllt. Und wenn es jemand nachmachen will, kann er das gerne machen, aber soll seine Hausaufgaben selber machen.
Genau. Wie bist du auf den Namen gekommen?
Reingeschmeckt, das ist auch wieder witzig. Also Rhein, wir sind entlang des Rheins, das ist dann auch natürlich so mein Zielgebiet. Und reingeschmeckt, habe ich vorhin schon gesagt, ich bin Zugezogener.
Ja.
Da sagt man, mal Schneid schmeckt irgendwo.
Ja.
Und so kam das als Wortspiel so ein bisschen zusammen. Ja. Mhm.
Jede Flasche rettet.
Jawohl, jede Flasche rettet Leben. Damit ist gemeint, dass wir für jede tausendste Flasche, die wir verkaufen, Bäume pflanzen und beziehungsweise Bäume einkaufen und so die Streuobstwiesen so ein bisschen erhalten. Wir helfen auch Streuobstwiesenbesitzern mit dem Aufforsten, mit der Pflege, geben Tipps und sowas in die Richtung. Genau.
Es gibt auch, also wir haben jetzt hier den ganz normalen, ich weiß, was heißt das ganz
genau,
normale,
also ich hab,
fruchtiger Streuobstcider, aber es gibt noch andere Sorten. Erzähl mal, was es denn noch für Sorten gibt.
Genau, also insgesamt.
Es gibt ja auch noch eine Apfelschorle, ne?
Nee, Apfelschorle haben wir nicht, also wir haben nur Alkohol.
Nur Alkohol, aber es gibt noch andere Sorten.
Genau, also ich habe insgesamt vier verschiedene.
Ja.
Es gibt einen fruchtiger Apfel, das ist so der Standard, der hat am wenigsten Alkohol, am meisten Süße.
Ja, den habe ich auf jeden Fall auch getrunken.
Genau, das ist so ein bisschen Apfelschorle mit Schuss.
Ja.
Mhm. Und dann gibt es noch
einen. Ich merke das nicht mal mehr.
Den herben Apfel, den merkt man auf jeden Fall, der hat knapp 6% und ist halt voll vergoren, der hat auch am wenigsten Alkohol, am wenigsten Restsüße. Das geht so ein bisschen in Opas Mosch, sage ich jetzt mal. Dann gibt es noch einen mit Apfel und Johannisbeere und einen Birnen-Cider, genau.
Der mit Johannisbeere fand ich auch echt gut.
Der ist so ein bisschen säuerlich und die Damen mögen den eigentlich immer ganz gerne.
Hm. Also. Welcher ist denn am beliebtesten?
Tatsächlich der Rosé, also der mit Johannisbeere oder der Birne. Ja.
Okay.
Weil, also Cider kennt man eigentlich unter Apfel. Der Birne, der hat so ein, wenn der kalt ist, ist der echt gut, auch so zum Grillen und so, weil der recht süffig ist.
Ja.
Und ist auch mein Liebling, muss ich sagen, ja.
Und wo kann man überall kriegen? Also ich meine, klar bei dir direkt oder irgendwie online vielleicht, aber erzähl mal ein bisschen, also, wo man den überhaupt beziehen kann.
Also den gibt es online natürlich unter reingeschmeckt.com und mittlerweile bin ich tatsächlich auch bei Edeka gelistet, habe bei Rewe eine Listung. Ich habe, glaube ich, drei Rewe in Durmersheim, in Bad Herrenalb und in, wie heißt es, Wössinger hinten, genau. Mhm. Bei Pistons Edeka bin ich drin gelistet, bin jetzt gerade noch an zwei, drei anderen Märkten dran. Ich habe tatsächlich im Check-In-Center Karlsruhe-Durlach in beiden, genau.
Mhm.
Und versuche gerade so ein bisschen so über den Lebensmittel-Einzelhandel einfach das so ein bisschen zu vertreiben.
Genau. Und welcher ist am beliebtesten?
Auch hier der fruchtige und der Rosé-Seite tatsächlich. Ja.
Der wird auch am meisten gekauft.
Ja,
so.
Ja.
Was, ich meine, klar, der ein oder andere kennt Cider irgendwie aus dem Irish Pub.
Mhm.
Der ein oder andere kennt, ich glaube, das heißt dann Citrus eher aus dem Französisch. Aber was ist denn da irgendwie der Unterschied zwischen Cider, Citre, Most, Apfelwein?
Also da gibt es nicht so wirklich einen Unterschied, sage ich jetzt mal. Das ist auch eine plumpe Antwort. Aber also es gibt so spezielle Ciderhefen, wie beim Bier auch, eine Bierhefe. Und beim Cider ist im Regelfall Kohlensäure dazugesetzt beim Abfüllen.
Okay.
Und bei einem Apfelwein ist gar keine Kohlensäure drin.
Kommt dann natürlich.
Genau. Und beim Most hast du so dieses natürliche Bitzeln auch. Ja. Genau. Aber auch ohne zugesetzte Kohlensäure, genau.
Okay. Schön. Dann würde mich noch interessieren, was sind denn so die Pläne, die du jetzt hast, gerade mit dem Cider? Hm. Ich meine, da ist man sicherlich auch immer gerade dran, das Bild zu erweitern oder zu entwickeln.
Genau.
Was steht da an? Du hast da irgendwie auch gerade ein neues Projekt am Laufen.
Also ich habe zwei neue Sachen. Also das ganze Cider-Projekt hat damals angefangen über eine Crowdfunding-Kampagne.
Mhm.
Also ich habe 2021 meine erste Start Next Crowdfunding-Kampagne gestartet, um überhaupt mal zu sehen, wollen die Leute das überhaupt, lohnt sich das überhaupt, jetzt da so ein Projekt anzufangen. Und habe die tatsächlich mit, ich glaube, 150% meines Fundingsziels übertroffen.
Okay.
Und konnte quasi mit dem Geld die erste Charge an Seite tatsächlich dann abfüllen und vermarkten. Habe das gleiche letztes Jahr wiederholt, auch wieder erfolgreich. Und wollte dieses Jahr auch wieder starten. Das heißt, Anfang September fängt unsere dritte Crowdfunding-Kampagne an, quasi für die dritte Saison Streuobst, um abfüllen zu können. Das ist das eine Projekt und das andere Projekt ist Ende September, weil wir so einen Rhein-Clean-Up-Tag mitmachen. Also Rhein-Clean-Up sagt bestimmt was, ne? Und da organisieren wir unseren eigenen in Maxau, Karlsruhe-Maxau, und haben gesagt, wir tun Knielingen und Knielinger See, Altrheinarme und so ein bisschen vom Müll befreien, weil ich denke, Rhein schmeckt und Rhein-Clean-Up, das passt sehr gut zusammen.
Ja.
Genau, das sind so diese zwei Projekte, die jetzt in nächster Zeit anstehen.
Okay, echt spannend. Eine Frage, die bei jedem Gast gleich ist. Was ist für dich Heimat?
Heimat ist, wo man sich zu Hause fühlt. Also es ist, ich habe jahrelang im Ausland gearbeitet. Ich war bestimmt mehr im Ausland wie im Inland.
Okay. Wo warst du
Und
mal?
also ich habe in Vietnam die meiste Zeit verbracht, ich glaube 11 Jahre waren es. Ich war in Thailand, ich habe in der Karibik gearbeitet, ich war auf den Malediven in England
Okay.
und immer in verschiedenen Hotels
Ja.
unterwegs. Und ich habe immer gesagt, wenn ich nach Deutschland komme, ich könnte nach Berlin oder Hamburg gehen oder wo auch immer, ich würde überall einen Job finden,
Ja.
aber ich will dahin, wo meine Familie ist.
Ja.
Und ja, man wird älter, dann sucht man das auch wieder so ein bisschen. Ich habe jetzt mittlerweile 2 Kinder und ich möchte denen ein Zuhause bieten, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich sicher fühlen. Und ich finde Deutschland und vor allem noch so das dörfliche Deutschland, also das dörfliche Baden, also wir sind letztens jetzt umgezogen nach Karlsbad, das ist schon toll. Das gibt so ein Gefühl von Heimat und man kann sich frei bewegen, man darf seine Meinung äußern, was in vielen Ländern nicht mehr so der Fall
Ja.
ist. Das ist für mich Heimat, ja.
Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort oder ein gutes Stichwort. Dann wünsche ich mir dir weiterhin viel, viel Spaß und natürlich auch Erfolg mit allem, was du machst,
Vielen
sei es
Dank,
mit dem
jawohl.
Bauernhof-Projekt oder kann man ja fast sagen Lebenswerk, ne?
Ja, also ein bisschen, aber
Naja, aber es ist
ja,
ja schon
also.
auch so eine Passion, ne? Und
Ja.
natürlich auch mit dem Cider.
Genau.
Hoffen wir natürlich, dass es so weitergeht und ja, wir sind gespannt. Also wie gesagt, holt euch da mal, wenn ihr was seht, eine Flasche oder bestellt es euch im Internet. Es lohnt
Genau.
sich auf jeden Fall. Ich meine, kann man natürlich am Winter trinken, aber gerade im Sommer ist das natürlich
Also
noch
zum
mal
Grillabend ist
einiges
es
besser.
perfekt, ja.
Auf jeden Fall. Ja, schön, dass du
Ja,
da warst.
Markus, schön, dass ich hier sein
Es war
durfte.
Dietmar Vogelmann, der Bauer ohne Hof.
Dankeschön.
Ciao.
Tschüssle.